Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Vor ein paar Jahren hatte ich mal so eine Geschäftsidee. Ich habe eine Anzeige geschaltet, kaufe jeden Garagenstellplatz in Köln. Ich war bereit, so zwischen 5.000 und 10.000 Euro zu zahlen. Das Geld wollte ich bei der Bank leihen. Denn Immobilien, ja, da kann man nicht mehr so richtig Geld verdienen, weil die sehr teuer geworden sind. 10.000 Euro zahlen, aber 100 Euro Miete pro Monat bekommen, fand ich eine mega Idee, eine mega Rendite. Aber das wissen wahrscheinlich auch die Stellplatzbesitzer in den Großstädten, die verkaufen nicht. Und sie wissen wahrscheinlich auch warum. Das Geschäft mit den Garagen scheint immer noch eins zu sein, obwohl die sehr viel teurer geworden sind. Darüber sprechen wir gleich hier mit unserem Wirtschaftsexperten. Außerdem sprechen wir über Handtransplantationen. Ein Junge, der die Hände eines Fremden mittlerweile ziemlich gut benutzen kann, sogar Baseball spielen kann, der gilt als medizinische Sensation. Wir sprechen mit einem Spezialchirurgen darüber, was da alles so geht und was nicht. Anke van der Weyer ist heute Abend auch da. Hallo.
Hallo.
Hey ho. Und am Mikrofon Ralf Günther. Hallo.
Deutschlandfunk Nova.
Wie soll man sein Geld anlegen? Na, fragen sich einige. Eigentlich kann man ein Sparbuch nicht mehr empfehlen. Ganz normale Tagesgeld auch nicht. Lohnt sich alles nicht mehr. Aktien kann man ganz schön daneben liegen. Die sind außerdem schon sehr hoch bewertet mittlerweile. Immobilien, berühmtes Betongold. Ja, oft sehr teuer geworden, sagen inzwischen auch viele Experten. Wie wäre es mit einer Garage? Jörg Brunsmann, Deutschlandfunk Nova Wirtschaftsexperte. Ein Tiefgaragenstellplatz oder eine Garage auf irgendeinem Garagenhof. Da kann ich halbwegs vernünftig Geld investieren, oder nicht?
Sag mal, stimmt das wirklich, was du vorhin erzählt hast? Du hast eine Anzeige aufgegeben, du suchst eine Garage.
Und niemand hat sich gemeldet. Ich hätte alle Garagen gekauft.
Das sind ja nur Bekloppte in der Redaktion. Als ihr gesagt habt, mach mal was über Garagen. Ich bin natürlich brav losgedackelt, habe jede Menge Immobilienexperten gefragt und die haben mich alle angeguckt wie ein Auto. Haben gesagt, Garagen? Bis auf eine. Der hat gesagt, Moment, so doof ist die Idee gar nicht. Ich meine, man muss mal einordnen, das ist ein sehr kleiner Markt. Die meisten Garagen sind irgendwo am Haus dran. Das wird zusammen mit Haus oder Wohnung verkauft. Bei Garagen gibt's aber nicht mal offizielle Zahlen und Statistiken, aber die Experten sagen, in dem Markt tut sich was. Garagen könnten tatsächlich interessant werden für Spekulanten. Vielleicht sollst du deine Anzeige nochmal neu aufgeben.
Was entwickelt sich denn da?
Unsere Mobilität, die verändert sich. Unsere Einstellung zum Auto. Eigenes Auto ist vielen jetzt gerade in der Stadt gar nicht mehr so wichtig. Gerade in den Städten gibt es ja auch viele Carsharing-Angebote. Wenn du da mitmachst, brauchst du keine Garage.
Es hört sich so an, als sollte ich mir besser keine Garage kaufen.
Aber jetzt sind wir ja Spekulanten. Also wir sehen ja Entwicklungen, die andere noch nicht mitbekommen haben, nutzen das dann. Es gibt nämlich gleich zwei Sachen, die die Preise steigen lassen könnten. Das eine ist der Oldtimer-Boom, immer mehr Autos mit H-Kennzeichen. Wir sind jetzt gerade aktuell bei Autos Baujahr 1987. Das sind absolut alltagstaugliche Kisten mit vielen Vorteilen. Du brauchst keine Feinstaubplakette, Steuerversicherungen sind relativ günstig. Für die meisten Modelle gibt es noch massig Ersatzteile. Allerdings, die meisten Versicherungen wollen, dass du einen überdachten Stellplatz für den Wagen hast. Da entsteht also Nachfrage nach Garagen.
Okay, was spricht noch dafür?
Die Elektromobilität. Ich meine, das lahmt noch so ein bisschen, könnte aber bald was werden. Und beim aktuellen Stand der Technik, Akkuladen dauert ja nun mal mehrere Stunden, da willst du irgendwo eine Garage mit Steckdose haben, wo du dann nachts nachladen kannst.
Als ich diese Anzeige geschaltet habe, ich kaufe jeden Garagenstellplatz, da haben die so zwischen 5.000 und 10.000 Euro gekostet.
Davon träumst du heute,
das
oder?
Das ist jetzt nicht mehr so. Was muss ich anlegen für eine Garage?
Also Beispiel Berlin, 7.000 ist die absolute Untergrenze und das geht aber hoch bis auf 70.000. Mittlerer Preis liegt in Berlin aktuell bei 26.000 Euro. Das ist deutlich mehr geworden als in den letzten Jahren, sagt Barbara Schmidt vom Immobilienportal Immowelt.
Vor 5 Jahren mussten sie nur 15.000 Euro bezahlen. Warum ist das passiert? Es wurden sehr viele neu gebaut und die sind natürlich teuer. Wenn sie jetzt irgendwo in Mitte neu bauen, dann können sie ja nur in die Tiefe gehen und haben nicht so viel Platz, müssen vielleicht Lüftanlagen bauen. Die sind dann relativ teuer.
So, und jetzt rechnen wir mal gegen. Stellplatz vermieten in Berlin, der bringt auch immer ein bisschen mehr als früher, als du deine Anzeige geschaltet hast. In Toplage bis zu 150 Euro pro Monat. Sagen wir mal, die Garage hat 30.000 Euro gekostet, war relativ billig. Dann dauert es aber mehr als 16 Jahre, bis du das wieder raus hast. Also schnelles Geld verdienen sieht dann doch anders aus.
Aber es ist immer noch schneller verdient als bei einer vermieteten Eigentumswohnung, die überbewertet ist auf dem Markt.
Das ist wahr. Vielleicht irgendwie Stellplätze in der Eifel oder so für Wohnmobile oder sowas. Vielleicht wäre das noch eine Marktlücke.
Kriegst aber dann auch nur 30 Euro oder 40.
Hast du recht.
Wahrscheinlich.
Geld verdienen war noch nie einfach.
Aber es könnte eine Idee sein für den einen oder anderen, der vielleicht 5.000 oder 10.000 oder ja in Berlin 30.000 Euro noch zu viel auf dem Konto hat, einen Garagenstellplatz kaufen. Informationen waren das von unserem Wirtschaftsexperten hier in Deutschlandfunk Nova. Jörg Brunsmann, ich danke dir.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wer sich keine Garage oder einen Stellplatz kaufen will und wer generell nicht so gerne Menschen mag, für den ist vielleicht eine einsame Insel was, ja, zum Kaufen. Ein perfekter Ort, um dort vielleicht sogar zu leben. Wer gerne in Schottland ist, gerade ein bisschen Kohle übrig hat, der könnte in Schottland nämlich jetzt Inselshopping machen. Die Insel Little Ross Island steht zum Verkauf für umgerechnet ein bisschen mehr als läppischen 370.000 Euro. Was bekommt man alles dafür, Anke?
Neben der 12 Hektar Inselfläche bekommt man außerdem noch ein Landhaus mit 6 Schlafzimmern. Also kann man auch mal ein paar Freunde einladen, wenn man will. Und ein paar Scheunen gibt es auch noch. Die sind allerdings jetzt nicht in so gutem Zustand. Man könnte sagen, für Bastler, ne? Oder auch die verfallen bald, wenn man nichts dagegen macht. Nicht im Preis drin ist allerdings der Leuchtturm, der auch auf Little Ross Island steht. Der ist noch immer im Betrieb und dieser Leuchtturm hat auch so ein bisschen so eine Gruselgeschichten-Vergangenheit. In den 60er Jahren, da wurde dann nämlich ein Leuchtturmwärter von seinem Kollegen umgebracht. Das ist erst nach ein paar Tagen rausgekommen und dann gab es eine wilde Verfolgungsjagd und so. Und ein Mitarbeiter von der Immobiliengesellschaft, die diese Insel Little Ross Island vertickt, der sagt über diese Insel, Zitat, die Insel bietet ein fantastisches Entwicklungspotenzial und auch noch, dass man die Insel in was, Zitat, wirklich Aufregendes verwandeln kann. Wer jetzt richtig Bock hat und diese 370.000 Euro noch irgendwo auf Tasche, der braucht dann nur noch einen Helikopter oder ein Boot. Die Insel, die ist zwar nur so ein bisschen mehr als 2 Kilometer vom schottischen Festland entfernt, man kommt da aber nur übers Wasser oder die Luft hin.
Fantastisches Entwicklungspotenzial, das ist ja generell Maklersprech. Aber Little Ross Island steht zum Verkauf, 370.000 Euro umgerechnet. Neben einer Gruselgeschichte über einen ermordeten Leuchtturmwärter gibt es außerdem ein Landhaus mit immerhin 6 Schlafzimmern für das Geld.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Seit 4 Jahren läuft der NSU-Prozess mit der Hauptangeklagten Beate Zschäpe. Sie hat immer mal wieder für Verzögerungen gesorgt, weil sie sich von ihren Verteidigern zum Beispiel nicht gut vertreten gefühlt hat. Jetzt sind es inzwischen 373 Verhandlungstage und jetzt macht der Richter Manfred Götzl langsam gefühlt Druck. Gestern Abend hat das Oberlandesgericht München nämlich bekannt gegeben, dass bereits heute Morgen mit den Plädoyers begonnen werden sollte. Die Endphase des Prozesses hat also damit begonnen, aber Überraschung, es gab wieder eine Verzögerung. Thies Maaßen im Gerichtssaal heute. Thies, was hat heute den Ablauf wieder mal verzögert?
Es war ein Antrag, der gestern schon gestellt worden ist von der Verteidigung hier, also von den Verteidigern nahezu oder ich glaube sogar aller Angeklagten im NSU-Verfahren. Das ist auch eine ziemlich einmalige Geschichte. Die haben beantragt, dass der Schlussvertrag der Bundesanwaltschaft, also das Plädoyer, mitgeschnitten werden soll. Und falls das Gericht das nicht genehmigt, dann zumindest mitstenografiert, sodass sie es dann schriftlich vorliegen haben oder eben als Audio-File, um für ihre eigenen Plädoyers das besser nachzuvollziehen können, was die Bundesanwaltschaft eben fordert und wie sie die ganzen Indizien, die ja jetzt in 4 Jahren Prozessdauer gesammelt worden sind, wie sie die ordnet, wie sie die einordnet. Da hat aber das Gericht heute früh schon sozusagen zum Auftakt des Verhandlungstages gesagt, diesen Antrag lehnen wir ab, aufgrund von Persönlichkeitsrechten und weil es ja in deutschen Gerichten sowieso grundsätzlich völlig unüblich ist, dass mitgeschnitten wird. Ja, und daraus haben sich dann einige Scharmützel ergeben. Dann gab es eine Gegenvorstellung, also einen Widerspruch der Verteidigung wiederum, lange Unterbrechungen, weil dann immer wieder kopiert werden muss, weil darüber beraten werden muss. Und zum Schluss hat dann der Vorsitzende Richter Manfred Götzl gesagt, gut, wir müssen jetzt über den Widerspruch der Verteidigung wiederum beraten und deswegen machen wir heute Schluss und morgen setzen wir ab und machen nächste Woche weiter.
Okay, aber 4 Jahre Prozesszeit, diese vielen, vielen Verhandlungstage. Warum ging das jetzt plötzlich so schnell mit dem Abschluss der Beweisaufnahme und dem Verlesen der Plädoyers, die jetzt gestartet sind?
Naja, ganz so schnell, wie es den Eindruck hat, ist es ja nicht gegangen. Es ist tatsächlich so, dass schon vor den Pfingstferien, also das war irgendwann Ende Mai, das Gericht verkündet hat, die Beweisaufnahme neigt sich dem Ende zu. Bitte, wer jetzt noch einen Beweisantrag hat, jetzt stellen. Das heißt natürlich, es können auch jetzt noch Beweisanträge gestellt werden, aber es ist für das Gericht dann leichter, diese abzulehnen. Das heißt, und die letzten Wochen hat der Vorsitzende Richter immer mal wieder einfließen lassen, wir befinden uns ja in der Endphase und so weiter. Also es gab natürlich Hinweise, wir haben alle damit gerechnet, dass es jetzt dann losgeht mit den Plädoyers. Dass es so schnell geht von einem Tag auf den anderen, hat uns überrascht, hat vor allem viele Nebenkläger überrascht, also die Angehörigen bzw. die Opfer des NSU, wo natürlich einige gerne hier auch teilgenommen hätten. Aber das ist durchaus üblich. Also eigentlich hätte es sogar so sein können, dass das Gericht gestern gesagt hätte, wir beenden jetzt die Beweisaufnahme, bitte Bundesanwaltschaft plädieren. Also auch das wäre möglich gewesen. Aber eigentlich haben wir eher damit gerechnet, dass sowieso erst nächste Woche es losgeht.
Wie lange dauert das jetzt mit dem Verlesen der Plädoyers? Ist sozusagen das Ende des Prozesses jetzt wirklich ganz nah?
Nein, definitiv nicht. Denn allein die Bundesanwaltschaft hat ja selber schon mal überschlagen und gestern gesagt, 22 Stunden ungefähr werden wir allein brauchen. Und man kann sich vorstellen, 22 Stunden, selbst wenn man jetzt sagen würde, okay, ein Arbeitstag hat 8 Stunden, aber 8 Stunden lang so etwas zu verfolgen, das ist für die Prozessbeteiligten eigentlich nicht darstellbar. Das heißt, da kann man davon ausgehen, allein dieser Vortag wird 3, 4, 5 Tage in Anspruch nehmen. Dann kommen die Nebenklagevertreter. Und auch das in dem Fall, da sieht man ja, was für ein Mammutverfahren das ist. Es sind ja über 90 Geschädigte, also Angehörige der NSU-Opfer oder auch Leute, die zum Beispiel verletzt worden sind bei dem großen Nagelbombenanschlag in der Kölner Kolbstraße. Deren Anwälte, und das sind auch rund 60 Stück, werden auch noch ihre Plädoyers halten. Das heißt, das wird auch noch Tage, Wochen in Anspruch nehmen. Dann kommen die Verteidiger dran. Wir haben 14 Verteidiger von 5 Angeklagten. Also das wird auch noch mal eine ganze Menge in Anspruch nehmen. Und dann erst kommt das Urteil. Also wir reden hier von dem Zeitraum. Noch dazu ist die Sommerpause dazwischen. Also ich denke mal, vor dem Herbst wird es kein Urteil geben.
Thies Maaßen vom NSU-Prozess, bei dem heute nach 373 Verhandlungstagen die Plädoyers hätten starten sollen.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Top-Trend-Hashtag heute: Royal Visit Germany. Ein paar britische Royals sind in Berlin, der dritte und der vierte in der Thronfolge, Prinz William und Sohnemann George. Dazu die Herzogin Catherine, Tochter Charlotte war natürlich auch dabei. Wenn ich drüber nachdenke, ist nicht der dritte und der vierte, ist der zweite und der dritte. Ne? Vorher kommt noch Charles. Genau, zweiter und dritter. Sie haben Angela Merkel getroffen, sich in Berlin ein bisschen umgeschaut, so weit, so langweilig. Aber wenn man sich die Reiseziele der Royals genauer anschaut, dann stellt man fest, die Trips, die führen in genau 27 europäische Staaten. Und es sind auch noch natürlich genau die 27 Staaten, die nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU dann verbleiben. Fragen wir nach bei unserem UK-Korrespondenten Thomas Spickhofen. Thomas, gestern Warschau, heute Berlin, die Royals reisen durch die EU, um so die Vermutung ein wenig auch zu vermitteln. Dürfen die das überhaupt? Eigentlich halten die sich doch so aus politischen Angelegenheiten wie dem Brexit raus.
Ja, das tun sie natürlich auch. Sie sind sogar ausdrücklich zu dieser Neutralität zum Raushalten verpflichtet. Aber die hohe Kunst der Diplomatie ist ja, etwas durch die Blume so zu sagen, dass es jeder versteht und man seine Kompetenzen trotzdem nicht überschritten hat. Und genau das tun die. Also die Royals, wie soll ich sagen, gelten als die charmanteste Geheimwaffe der britischen Diplomatie. Und wenn sie jetzt gleich, wie du aufgezählt hast, Thronfolger Nummer 2, Nummer 3 und genau genommen ist Charlotte ja noch die Nummer 4. Wenn sie die 4 schicken, dann ist das schon das ganz große Besteck. Vermitteln oder verhandeln können die natürlich nicht, aber was sie tun können und auch tun ist, dass sie sagen, wenn wir die EU verlassen, wir Briten, dann wollen wir trotzdem Freunde bleiben. So hat es William gerade vor ein paar Wochen bei seinem Besuch in Paris gesagt und dann können sie halt viele Gesten anwenden. Gesten wie zum Beispiel eine ambitionierte Ruderwettfahrt auf dem Neckar, wie sie morgen in Heidelberg auf dem Programm steht, oder ein Empfang mit Start-up-Unternehmen in Berlin, wo es darum geht, miteinander ins Gespräch zu kommen oder drin zu bleiben. Oder auch so einfache Sachen wie zum Beispiel die Kleidung. Als die Cambridges da am Montag in Polen landeten, da hatte Charlotte, also die Kleine, so ein weiß-rot gemustertes Kleidchen an, weiße Söckchen, rote Schuhe, also alles in den polnischen Landesfarben. Am Abend beim Empfang hatte Kate dann ein Kleid eines polnischen Designers an. Das sind so die Gesten, mit denen man eben durch die Blume was sagen kann.
Und bestimmen die selbst, wohin sie reisen, oder wird ihnen da ein Plan vorgelegt?
Sowohl als auch. Ein Teil wird ihnen auferlegt. Das ist der Grund, warum sie überhaupt nach Deutschland und Polen als zwei wichtigen EU-Partnern reisen. Aber sie können schon auch selbst mitsprechen. Es gibt ein gutes Beispiel heute in Berlin. Da haben sie sich mit der Robert-Enke-Stiftung bzw. Theresa Enke, der Witwe von Robert, getroffen. Das ist eine Stiftung, die sich mit Depressionen beschäftigt. Und das ist ein ganz wichtiges Thema William und seinem Bruder Harry hier in den vergangenen Wochen und Monaten gewesen. Es nähert sich ja nun der 20. Todestag ihrer Mutter Diana. Und Und das haben Sie zum Anlass genommen, in den vergangenen Wochen und Monaten mehrfach darüber zu reden, wie sehr Sie das bis heute belastet und dass es eigentlich ein Fehler ist, über solche psychischen Belastungen nicht rechtzeitig zu reden. Gerade Harry hat das immer wieder betont, aber auch William. Und an so einer Stelle wie diesem Besuch bei der Inke-Stiftung merkt man dann schon, dass Sie da auch selbst Einfluss auf das Programm haben.
Jetzt wissen wir ja, dass die Queen immer regelmäßig mit dem jeweiligen Premierminister oder jetzt gerade mit der Premierministerin spricht im Buckingham Palace. Gibt es generell Anweisungen von der Regierung, was genau bei solchen Besuchen, Auslandstrips von Royals besprochen werden sollte?
Also es gibt da keinen Sprechzettel außer für offizielle Reden, aber es gibt schon ausführliche Briefings der Regierung, die kommen aus dem Außenministerium, von da kommt ja auch die Bitte zu so einer Reise, also in diesem Fall war es auf jeden Fall so. Und da steht dann nach allem, was wir wissen, wir kennen diese Briefings ja nicht wortwörtlich, aber nach allem, was wir so hören, stehen dann da die Hinweise drin, was die Länder verbindet, wo die Konfliktstoffe auch liegen, warum diese oder jene Veranstaltung da vielleicht wichtig ist, was die Regierung sich auch im Fortschritt der Beziehungen erhofft. Das sind jetzt keine richtigen Handlungsaufträge oder gar Anweisungen, das ist klar. Wie gesagt, die Royals verhandeln ja auch nicht richtig, das dürfen sie ja gar nicht. Aber es sind so Analysen und Skizzen über die Ziele der britischen Außenpolitik und dann wissen die schon selbst, was mit anzufangen.
Weiß man denn eigentlich, wie Prinz William und Herzogin Kate zum Brexit stehen?
Also natürlich nicht offiziell. Auch da ist die Haltung des Königshauses, wir sind politisch neutral. Aber es gab dann eine Rede von William vor dem Referendum. Das war im vergangenen Jahr im Frühjahr. Da hat er im Außenministerium vor Mitarbeitern geredet und hat viel von Partnerschaft, internationaler Zusammenarbeit und Freundschaften gesprochen. Und das klang schon so wie einer, der eben auf einen Verbleib in der EU setzt. Jedenfalls klang es nicht so, als fordere er, wir müssen da raus aus dem Club. Gab viel Ärger danach, weil ihm das eben als Pro-EU-Position ausgelegt wurde und damit eine politische Einmischung. Königshaus hat nur gesagt, ist überhaupt nicht wahr. Das Wort Europa ist kein einziges Mal gefallen. Wir bleiben politisch neutral. Aber man kann es so als eine vage Vermutung äußern. Aber es ist wirklich nur eine vage Vermutung, dass er eher für den Verbleib gewesen wäre.
In Deutschlandfunk Nova unser Korrespondent Thomas Spickhofen über die leicht politisch anmutende EU-Reise der sonst so unpolitischen Royals. Will, Kate, George und Charlotte sind heute in Berlin.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Ab wann gilt denn eigentlich eine Handtransplantation als erfolgreich? Im Fall eines 10-jährigen Jungen in den USA, da sagen die Ärzte jetzt 18 Monate nach der OP, die war absolut ein Erfolg. Er kann schreiben jetzt, er kann essen, er kann sich mit den zwei transplantierten Händen auch anziehen, seine Klamotten. Zion Harvey heißt der Kleine. Er hatte seine Hände nach einer Blutvergiftung verloren. Und seine Ärzte haben jetzt über seine Fortschritte in der Fachzeitschrift The Lancet Child and Adolescent Health berichtet. Der Fall ist deswegen so besonders, da es die erste erfolgreiche Handtransplantation bei nicht verwandten Kindern war. Ich habe heute darüber mit Professor Dr. Heinz Herbert Hohmann aus Duisburg gesprochen. Er ist Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie und er ist auch Experte für Handchirurgie. Und ich habe ihn gefragt, die erste erfolgreiche Handtransplantation bei nicht verwandten Kindern, warum hat das vorher noch nie geklappt?
Das Problem ist, dass man bei Kindern sehr zurückhaltend ist mit Transplantationen von Fremdgewebe, also von nicht identischem Gewebe, bei Zwillingskindern zum Beispiel, wegen der Abstoßungsreaktionen.
Das heißt, es hat in solchen Fällen, wenn man es dann mit Fremdgewebe probiert hat, nie geklappt?
Also mir ist kein Fall bekannt, wo das versucht worden ist, der dann letztlich nicht geklappt hat. Ich glaube, es ist eher die Scheu gewesen, die man hatte vor diesem Eingriff, weil man den jungen Körper nicht mit diesen Immunmedikamenten belasten wollte.
Gehen wir mal ins Detail. Also muss das Gehirn erst wieder richtig lernen, mit so transplantierten Organen oder Händen, wie in dem Fall, zu kommunizieren?
Nein, also die Information, wie wir unsere Hände bewegen, die ist im Gehirn abgelegt und die bleibt im Gehirn abgelegt für immer, auch wenn Körperteile verloren gegangen sind.
Und in dem Zusammenhang frage ich mich dann, wie man das hinbekommt. Also da müssen ja wirklich mikroskopisch kleine Nerven richtig miteinander verbunden werden. Das klingt für mich nahezu unmöglich als Laie. Wie machen Sie das? Können Sie das mal schildern?
Also das folgt eigentlich einem recht strengen Ablauf, welche Gewebestrukturen man zuerst miteinander verbindet. Und gerade jetzt in dem Fall von dem kleinen Harvey, der in der Presse beschrieben ist, ist das eine Amputationshöhe, die auf der Unterarmhöhe liegt. Dort sind die Gewebestrukturen eigentlich wieder so dick, dass wir mit unseren üblichen mikrochirurgischen Methoden solche Gewebestrukturen gut aneinander bringen können. Wenn Sie sich vorstellen, dass ein Nerv auf dieser Höhe bei dem Alter des Kindes, was da beschrieben worden ist, in etwa einer dicken Kulimine entspricht, dann kann man das mit Nähten nähen, die in etwa so dick sind wie ein menschliches Haar, vielleicht sogar etwas dünner.
Und Sie machen das dann alles unter dem Mikroskop? Und
genau, das ist die Voraussetzung, dass Sie halt ein leistungsstarkes Mikroskop mit einer hohen Vergrößerung haben, worunter Sie dann solche Strukturen miteinander verbinden können. Die Hand des Chirurgen wird dann ruhiger in dem Moment, wo er das alles vergrößert sieht.
Aber Sie machen es noch mit Ihrer Hand, nicht mit irgendwelchen Roboterhänden?
Nein, da gibt es mittlerweile auch Ansätze, dass wir uns von Robotern helfen lassen. Aber im Moment ist die Mikrochirurgie ganz klar immer noch reine Handarbeit.
Können denn diese transplantierten Hände irgendwann alles, was ganz normale Hände auch können?
Das hängt davon ab, erstens, wie gut technisch die Transplantation verlaufen ist und zweitens, wie gut der Körper diese transplantierten Organe annimmt und inwieweit der Patient, der diese Organe bekommen hat, damit geübt hat. Theoretisch ja.
Welche Rolle spielt da die richtige Dosierung der Medikamente im Laufe der Monate und Jahre? Und muss man die für immer nehmen dann?
Ja, also das ist leider der Nachteil an diesen Transplantationen, dass man sein Leben lang Abwehrmedikamente nehmen muss, die praktisch verhindern, dass diese Organe wieder abgestoßen werden. Die Schwierigkeit ist die Dosisfindung tatsächlich, weil man am Anfang sicherlich dazu neigt, eher eine Überdosierung zu machen in den Anfängen der Handtransplantation. Mittlerweile haben wir uns zumindest, was die Erwachsenen angeht, dort auf einen Spiegel einigen können, der natürlich jetzt bei den Kindern wieder neu gefunden werden muss. Insofern ist das Pionierarbeit.
Und dann, in der Anfangsphase kann ich mir vorstellen, gibt es auch eine Therapie, eine Bewegungstherapie noch dazu. Was ist für so eine Therapie nach der Transplantation alles wichtig?
Also am Anfang ist es sicherlich wichtig, dass zunächst die angenähten Strukturen geschützt und geschont werden und dass man dann anfängt, praktisch kontrolliert zu beüben. Durch diese Beübung wird praktisch im Gehirn wieder abgebildet, was die Hand später machen kann. Und das sind spezielle Übungen, die sicherlich in diesem Fall beide transplantierten Hände über einen Zeitraum von mindestens einem Jahr laufen.
Jetzt liest man immer wieder von spektakulären Fällen, von Gesichtern, die transplantiert werden. Jetzt der Fall mit den Händen. Was gibt es denn noch so für moderne Transplantationstechniken in der Medizin, von denen wir noch nichts gehört haben, die mittlerweile sich entwickelt haben?
Also eigentlich kann man mittlerweile alles transplantieren. Vor 4 Wochen ist durch die Presse gegangen eine Penistransplantation, die in Südafrika durchgeführt worden ist, im Übrigen von einem Deutschen. Also insofern ist da keine Grenze. Man muss natürlich abwägen das Risiko zwischen den Medikamenten, die man sein Leben lang nehmen muss, die natürlich die Immunantwort des Körpers auch gegenüber einfachen Krankheiten herabsetzen und dem Erfolg oder sagen wir dem Benefit, den man hat durch eine solche Transplantation. Mhm. Aber medizinisch, theoretisch ist alles denkbar.
Auge auch?
Theoretisch auch das Auge. Desto größer die Gewebestrukturen, die wir transplantieren, desto einfacher ist es. Das haben wir bei den Gesichtern gelernt. Am Anfang wurden Teile des Gesichts transplantiert. Mittlerweile ist man dazu übergegangen, die Gewebeblöcke größer zu wählen, weil dann die Anschlüsse leichter zu fertigen sind.
Chirurg Heinz-Herbert Hohmann, Leiter der Handchirurgie des BG-Klinikums Duisburg, über die erfolgreiche Transplantation von Kinderhänden. Der 10-jährige Zion Harvey aus Baltimore, der kann mit fremden Händen mittlerweile sogar schreiben und Baseball spielen.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wenn's ums Zähneputzen geht, da hat irgendwie jeder eine andere Meinung und eine andere Technik. Zahnseide ja, Zahnseide nein, elektronische Zahnbürste, Handzahnbürste. Jeder ist überzeugt, es richtig zu machen. Hier ist Deutschlandfunk Nova. Und die Antwort wird in den allermeisten Fällen lauten, nö, ihr macht es nicht richtig, denn wir sind alle Zahnputzlaien. Das heißt, wir bekommen unsere Zähne im Durchschnitt nur halb so sauber wie Profis. Also Zahnärzte und Zahnmedizinstudenten, die schaffen bis zu 95% des Zahnbelags am Zahnfleischrand wegzuputzen. Von der Uni Gießen gibt es jetzt eine Studie, die rausfinden wollte, warum sind die Profis so viel besser als wir? Anke van der Weyer aus unserem Team, was ist bei dieser Studie rausgekommen?
Ja, ein bisschen Ratlosigkeit in erster Linie erstmal. Denn es hat sich rausgestellt, die Profiputzer, die haben zwar alle vergleichbar gute Ergebnisse und auch bessere Ergebnisse wie wir, die sind aber auf komplett unterschiedlichen Wegen zu diesen Höchstwerten gekommen. Ja? Mhm. Alle haben in dem Versuch mit einer Handzahnbürste geputzt, also das hatte schon mal keinen Einfluss. Und die Zahnputztechnik, die hatte mit der Sauberkeit auch nichts zu tun. Also ob man jetzt von links nach rechts, von rechts nach links und komplett irgendwie anders bürstet, Hat alles keinen Unterschied gemacht? Am Ende hatte Studienautorin Renate Dienzer aber immerhin eine Vermutung.
Wir haben die Idee, dass es vielleicht vor allen Dingen die Tatsache ist, dass die wissen, worauf es ankommt. Besser als die Patienten.
Ja, das klingt jetzt erstmal auch nicht so bahnbrechend. Mhm. Ne? Profis wissen es besser als Laien. Pff, ja, geschenkt ist fast überall so. Nur auch Laien müssen sich halt die Zähne putzen. Ne? Hat ja nicht jeder einen Zahnputzer zu Hause. Aus der Studie jetzt ziehen die Zahnmediziner vor allen Dingen aber auch einen Rat.
Es kommt darauf an, dass ich jeden Zahn von jeder Seite putze. Und wenn Sie jetzt mal nachrechnen, wie viele Seiten hat ein Zahn?
Ja, wie viele Seiten hat ein Zahn?
Also, nehmen wir mal hinten im Backenzahn. Drei eigentlich, aber man muss ja auch noch die Zahnzwischenräume, die beiden dazu nehmen, also fünf.
Du hast recht, ich habe eben nur vier gezählt und die Zahnzwischenräume, die gehen nämlich vielen Leuten auch mal kurz beim Putzen flöten. Die muss man nämlich auch. Die sind quasi die fünfte Seite. Mhm. Ne? Klingt jetzt alles irgendwie erstmal, wenn man drüber nachdenkt, einleuchtend, ein bisschen banal, aber es ist halt einfach so. Viele von uns, die putzen einfach nicht richtig und die bekommen dann auch nicht viel Zahnbelag beim Putzen weg. Und damit das klappt, rät Renate Dienzer dazu, dass man sich wirklich eine ganz, ganz feste Routine angewöhnt, die man immer wieder abspult, damit man einfach gar nicht nachdenken muss, zum Beispiel so.
Immer erstmal suchen, wo ist eigentlich mein letzter Zahn? Ganz viele Leute wissen das auch gar nicht und sich dann systematisch nach vorne arbeiten, meinetwegen erst auf den Außenflächen, dann auf den Innenflächen und dann vielleicht auch noch die Kauflächen, dann ist da schon viel gewonnen. Und das Zweite ist, es kommt eben ganz stark auf diesen Übergang zwischen Zahnfleisch und Zahn an. Ich muss also darauf achten, dass ich den mit der Zahnbürste mit erreiche.
Das Wichtige ist wirklich, ne, wenn man mal so und mal so und mal so putzt, dann erreicht man einfach nicht jeden Zahn und dann kriegt man halt den Zahnbelag nicht weg.
Was sind denn jetzt die Stellen, die irgendwie immer vergessen werden oder übersehen werden? Bei mir sind es die Zahnzwischenräume, die vergesse ich manchmal extra.
Es sind außerdem die hinteren Backenzähne und okay. Gerade wurde es ja auch schon angedeutet, vor allen Dingen der Zahnfleischrand, eben dieser, ne, dieser Teil zwischen Zahn und Zahnfleisch, wo der Zahn ins Zahnfleisch übergeht, da bleibt am meisten Zahnbelag übrig. Ich habe mir eben in der Wikipedia den Artikel über Zahnbelag durchgelesen. Ich habe Bilder gesehen, von denen ich werde ich heute Nacht träumen. Es war wahnsinnig eklig. Deswegen, man soll das bitte putzen. Ja? Wer jetzt Schiss davor hat, an dieser Kante eben zu putzen, weil es dann eben manchmal blutet, keine Sorge.
Dieses bisschen Bluten ist ein Zeichen dafür, dass ich schon eine Zahnfleischentzündung habe. Wenn ich da jetzt an der Stelle konsequent sanft weiterbürste, müsste das innerhalb kurzer Zeit weggehen. Das wäre dann ein Zeichen, dass sich das Zahnfleisch erholt hat und dass es wieder gesund ist. Wenn es nicht weggeht, würde ich zum Zahnarzt gehen, aber nicht erschrecken lassen, wenn das ein bisschen blutet. Das ist ein Zeichen dafür, dass ich jetzt anfange, was richtig zu machen, was ich vielleicht davor falsch gemacht habe.
Denn die Zahnfleischentzündung, die kommt unter Umständen erst durch die Bakterien im Zahnbelag her. Und wenn man den immer brav wegputzt, dann wird das Zahnfleisch eben durch diese Bakterien auch nicht mehr gereizt.
Das habe ich übrigens selber ausprobiert. Meine Zahnpflegerin, ja, die hat es auch gesagt. Beim Zahnarzt gibt es so eine, die macht immer die Zähne sauber. Die hat es auch gesagt, nicht Angst haben vorm Bluten. Wenn das Bluten dann weggeht, dann ist alles okay. Aber wenn es erstmal blutet, nicht so schlimm. Also Zahnfleischrand ordentlich putzen. Der muss sauber sein, dann bekommen wir weniger Entzündungen. Und wenn ihr ein bisschen lachen wollt heute Abend noch und euch vielleicht auch ertappt fühlen wollt, wir haben auf unserer Deutschlandfunk Nova Facebook-Seite vier verschiedene Zahnputztypen gepostet und rausgesucht. Mal sehen, ob ihr euch wiedererkennt.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Kurzer Schwank aus meinem Privatleben. Meine Freundin und ich sind umgezogen in eine frisch renovierte Wohnung. Frisch renoviert spielt hier eine Rolle, weil jetzt reagiert meine Freundin seit Monaten allergisch auf irgendwas in dieser Wohnung. Und der Hautarzt kriegt nicht raus, was es ist. Also es kann irgendwas im Putz sein oder ein Parkettkleber oder Farbe, auf die sie reagiert. Und wir haben deshalb extra so einen wirklich teuren Luftfilter gekauft. Und das bringt nichts in ihrem Fall, überhaupt nichts. Diese Luftfilter sind ja eh gerade in Großstädten bei ganz vielen beliebt, ne? Wegen des Feinstaubs oder wegen des Hausstaubs oder wegen der Pollen. Bringt das was? Bringt das nichts? Deutschlandfunk Nova-Reporter Martin Krinner hat sich Rat geholt.
Meine Wohnung ist belastet mit Feinstaub. Ich kann ihn nicht sehen und nicht hören, noch nicht mal riechen, aber ich weiß, dass er da ist. Früher hatte ich nur Schiss wegen Pollen oder Schimmelsporen. Jetzt weiß ich aber, dass es da noch ein paar andere Mini-Partikel gibt, die bei mir zu Hause in der Luft herumschwirren. Größenordnung? Die Dinge haben einen Durchmesser von weniger als 10 Mikrometer, das ist etwa ein Zehntel eines menschlichen Haares, und die sprudeln aus den unterschiedlichsten Quellen, sagt Norbert Mülleneisen, Internist und Spezialist für Lungenheilkunde.
Laserdrucker, Kopierer, Staubsauger ohne Filter, Haustiere, nicht Vögel insbesondere, Räucherstäbchen und. Es gibt also eine ganze Reihe von Faktoren, die dabei eine Rolle spielen. Rauchen ist mit Abstand die schlimmste Belastung, das muss man sagen, aber auch Kerzen, Räucherstäbchen und sowas, das ist enorm indoors.
Besonders hoch ist die Feinstaubbelastung in der Küche. Denn beim Kochen und Braten entsteht jede Menge davon. Und im Wohnzimmer, wenn da ein Holz- oder Kohleofen steht. Und noch eine Quelle gibt es.
Sie selbst stauben doch auch ab. Jeder Mensch ist eine kleine Feinstaubquelle.
Ja. So, und aus diesem Grund kann die Belastung drinnen sogar höher sein als draußen. Da gibt es nämlich immerhin Luftbewegung und Wind, sodass die Feinstaubkonzentration ziemlich schwankt. Drinnen aber steht die Luft. Und dann atme ich sie ein und den Feinstaub gleich mit. Ganz tief hinein.
Das kommt also zu einer Atemwegsbelastung. Sie haben eine Entzündung in den Atemwegen. Und je nachdem, wie fein der Staub ist, könntet ihr auch einatmen bis in die kleinsten Lungenbläschen, in die Blutbahn aufnehmen. Dann kommt es zu Asthma, zu Herzinfarkt, zu Schlaganfällen. Das sind so die wichtigsten Folgen, die dadurch entstehen können.
Abhilfe dagegen sollen Luftreiniger schaffen. So ziemlich jeder namhafte Elektronikhersteller hat sowas im Sortiment. Die billigsten Dinger kosten um die 50 Euro. Man kann es aber auch so richtig krachen lassen und 500 bis 600 Euro dafür latzen. Und grundsätzlich gibt es da drei verschiedene Systeme. Das erste sind die Raumluftwäscher. Die arbeiten so ähnlich wie eine Shisha-Pfeife mit Wasser. Die Luft wird angesaugt, dann durch ein Wasserbad geschickt. Darin bleiben dann Hausstaub, Pollen und solche gröberen Partikel hängen. Und hinten wird die gereinigte Luft wieder rausgeblasen. Das zweite System sind die Ionisatoren. Die erzeugen per Hochspannung negativ geladene Ionen und geben die nach draußen ab. Die Ionen binden dann Staubpartikel, Pollen und Bakterien und sorgen dafür, dass immer mehr Partikel zusammenkleben. Und diese Dreckklumpen sinken dann ab und ich kann sie nicht mehr einatmen. Das ist aber nur die halbe Wahrheit, denn stattdessen atme ich gefährliches Ozon ein. Das produziert so ein Gerät nämlich mit Absicht, weil es die Gerüche binden soll. Das ist aber auch der Grund, warum viele Leute von sowas abraten, weil Ozon in höheren Dosen für den Menschen schädlich ist. Und das dritte System sind die klassischen Luftreiniger. Die kommen ohne Wasser und ohne Ozon aus und benutzen stattdessen Filter. Zum Beispiel Aktivkohle- oder Glasfaserfilter. Viele von diesen Geräten kommen jetzt recht basic daher und sollen auch ein schicker Blickfang in der Wohnung sein. Aber sollte ich mir sowas tatsächlich neben das Sofa stellen?
Also der Luftreiniger ist natürlich technisch sehr effektiv. Die haben ja so HEPA-Filter, die reinigen 99,9% des Feinstaubs aus der Luft raus. Das klingt erstmal super. Das Problem ist aber, jedes Mal, wenn Sie die Türe aufmachen, kommt wieder Feinstaub rein. Insofern also können Sie da also keine Nachhaltigkeit mit bewirken.
Ein Innenarchitekt kann so einem schicken Luftfilter also vielleicht etwas abgewinnen. Aus medizinischer Sicht sind sie aber in der Wohnung schlicht wertlos.
Das Entscheidende ist ja, Sie wollen als Mensch wenig belastet sein. Sie müssen sich immer vorstellen, zu welchem Zweck kaufe ich das Ding denn, damit ich weniger Beschwerden habe. Das erreichen Sie damit eben nicht.
Was ich stattdessen gegen den Feinstaub in meiner Wohnung tun könnte, dazu hat das Helmholtz-Zentrum für Gesundheit und Umwelt in München ein paar Tipps zusammengestellt. Erstens, nur noch Staubsauger mit HEPA-Filter benutzen. Das sind Gott sei Dank die meisten. Zweitens, Bettdecken nur noch vor dem Fenster ausschütteln. Auf denen lagert sich nämlich jede Menge Feinstaub ab. Und drittens, Rauchen nur noch vor der Tür. Damit lässt sich dann die Anzahl der Partikel um bis zu 95% verringern. Und ich krieg zu Hause endlich wieder bessere Luft.
Und lüften, ne? Oder die Wohnung komplett abdichten und den Luftfilter laufen lassen. Aber wer macht sowas schon? Martin Grinner war das in Deutschlandfunk Nova über die Luft in der Wohnung, jetzt im heißen Sommer.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wenn ihr ganz viele lustige Fails in einem Video hintereinander zusammenschneidet, dann wird das vielleicht ein viraler Hit im Netz. Ja? Das hat eine Lokalregierung in Südafrika jetzt tatsächlich gemacht. Sie hat einige Videos von Menschen hintereinander geschnitten, denen ein Missgeschick passiert, weil sie beim Laufen auf ihr Handy glotzen. Die laufen gegen Bushaltestellen, sie laufen gegen Laternen oder fallen sogar ins Wasser. Anke, das Ganze hat allerdings einen ernsten Hintergrund, ne?
Damit soll auf das Thema Sicherheit im Straßenverkehr aufmerksam gemacht werden. Und zwar unter dem Hashtag #ItCanWait. Am Ende von diesem Video mit dem ganzen Fails ist nämlich, statt der Fußgänger, denen dann eben so eher lustige Sachen, über die wir auch lachen, passieren, weil sie immer aufs Handy gucken, eine Frau zu sehen. Die Frau, die fährt Auto, die guckt dann ganz kurz aufs Handy und dann hat sie einen Unfall. Also das sieht wirklich ziemlich krass aus und da lacht man dann ganz schnell nicht mehr. Mhm. Und das Video, das steht eben unter dem Motto, du kannst nicht mal laufen und texten. Also warum fährst du und textest dabei? Und das Ganze ist eben Teil von der Kampagne Hashtag #ItCanWait. Die gibt es schon seit 2010 und die wurde in den USA initiiert. Das ist mittlerweile eine ganze Bewegung und die wird auch von 1500 Firmen unterstützt. Und auf deren Website itcanwait.com, da kann man auch ein Versprechen abschließen, dass man das Mobiltelefon während der Fahrt nicht in die Hand nimmt. Das ist jetzt natürlich irgendwie nichts Offizielles, ne, aber es ist halt so eine Geste, die einen dazu bringt, dass man sich da ganz konkret nochmal mit beschäftigt. Und laut der Website, da ist so ein Zähler drauf, haben das auch schon über 19 Millionen Menschen gemacht.
Und es gibt ja auch immer mehr den Aufruf, dass vielleicht, wenn man da mit dem Auto unterwegs ist, dass man das Handy in der Tasche lässt und die Tasche auf die Rückbank legt oder vielleicht sogar in den Kofferraum und gar nicht ran kann.
Damit man ja auch ganz in Versuchen kommt, ne?
Genau, weil wer telefoniert schon noch heutzutage? Das Einzige, wofür du diese Geräte benutzt, ist im Prinzip für SMS oder für Messages. Insofern. Und außerdem, die Freisprech wird ja auch funktionieren, wenn es hinten im Kofferraum liegt.
Genau.
Das Handy eigentlich, ne? It can wait, der Hashtag. So heißt die Kampagne, die darauf aufmerksam machen will, dass man im Straßenverkehr nicht am Handy hängen soll. Gerade geht der Spot einer südafrikanischen Lokalregierung viral.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Unsere Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten hört ihr tagsüber immer so gegen Viertel vor und abends bei uns ein Best-of draus.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Windkraftanlagen sollen uns mit sauberem Strom versorgen. Aber was passiert, wenn es mal keinen Wind gibt? Kritiker befürchten instabile Stromnetze, steigende Preise und Ausfälle, wenn in Europa mehr Strom aus erneuerbaren Quellen kommt. Forscher vom Imperial College London und der ETH Zürich sagen jetzt, alles eine Frage der Planung. Für ihre Studie im Fachmagazin Nature Climate Change haben sie europaweite Klimadaten der letzten 30 Jahre ausgewertet und kommen zu dem Schluss, dass Windkraftanlagen besser über den Kontinent verteilt werden müssten. Denn über Europa gäbe es 7 verschiedene Hauptwetterzonen, die dafür sorgen, dass es so gut wie nie überall gleichzeitig windstill ist. Die Wissenschaftler warnen, dass die Fluktuationen in europäischen Stromnetzen schlimmer werden, wenn jedes EU-Land seine eigene Windkraftstrategie vorantreibt. Schon jetzt konzentriere sich viel Produktionskapazität rund um die Nordsee, was bei Flaute zu Problemen führen kann. Das ließe sich aber zum Beispiel durch Windfarmen auf dem Balkan, am westlichen Mittelmeer oder in Nordskandinavien ausgleichen. Schnell und vor allem geradeaus schwimmen für Spermien ist das der Schlüssel zum Erfolg. Aber warum sind manche Samenzellen schnell und andere langsam? Forscher der Uni Sheffield haben das an Zebrafinken untersucht. Die Vögel haben die Besonderheit, dass bei ihnen die Männchen zweimal das gleiche Geschlechtschromosom besitzen. Die Weibchen haben zwei verschiedene, also genau umgekehrt wie bei uns Menschen. Die Analysen der Wissenschaftler haben gezeigt, die Schwimmgeschwindigkeit des Zebrafink-Spermas wird durch ein einziges Supergen verursacht. Das sind mehrere Gene, die nebeneinander auf einem Chromosom liegen und gemeinsam vererbt werden. Dieses Supergen kontrolliert zum Beispiel, wie lang die Schwänze der Spermien sind und damit auch, wie schnell sie schwimmen können. Letzte Woche hatte ein gewisser A68 für Schlagzeilen gesorgt. Der Eisberg war in der Antarktis vom Schelfeis Larsen C abgebrochen. Weil er knapp 6000 Quadratkilometer groß ist, also fast 7-mal die Größe Berlins, schafft er es bald auch in Atlanten für den Unterricht. Wie die Wochenzeitung Die Zeit berichtet, plant der Westermann Verlag, den Eiskoloss in den Dirke Weltatlas 2018 aufzunehmen. Auf einer der Seiten mit der Antarktis wäre A68 auf jeden Fall deutlich zu erkennen, im entsprechenden Maßstab dann etwa in Daumennagelgröße. In jedem Fall dürfte der Eisberg nur einen vorübergehenden Platz im Atlas haben. Forscher schätzen, dass er in etwa 2 bis 3 Jahren geschmolzen sein wird. Zurzeit driftet A68 in den südlichen Atlantik. Der Eisberg hatte auch deshalb für Aufsehen gesorgt, weil sein Abbruch das Schelfeis insgesamt destabilisieren könnte. Im schlimmsten Fall könnte dadurch der Meeresspiegel steigen.
Deutschlandfunk Nova.
Gehen wir mal voll auf die Stereotype Studenten. Ja? Die hocken den ganzen Tag im Aster, sind faul, sind natürlich extrem umweltbewusst und alle links. Ja? Alle G20-Idioten von vor zwei Wochen sind natürlich alles Studenten gewesen. So eine ähnliche These wagt gerade jemand mit dem Namen Jenovan Krishnan. Er fordert von allen, die in Deutschland studieren wollen, eine Demokratieerklärung, weil die ja alle so links sind. What? Haben wir uns gefragt, was soll das Ganze? Deutschlandfunk Nova Universitätsreporter Armin Himmelrath, wer ist denn bitteschön Jenovan Krishnan und was will der Mann?
Der ist gar nicht so unwichtig im Hochschulbetrieb, jedenfalls in der Hochschulpolitik. Er ist ein konservativer Student, das hört man schon so ein bisschen raus. Und Jenovan Krishnan ist der Bundesvorsitzende des Rings christlich-demokratischer Studenten, RCDS. Das sind so, naja, man kann sagen CDU-nahe oder unionsnahe Studierende, die sich da zusammengeschlossen haben. Und er hat sich halt, als diese G20-Proteste waren in Hamburg, wohl unglaublich geärgert über den linken Mob und hat dann so seine Schlussfolgerungen gezogen. Studentenvertreter, die sind links, also muss man da was tun, da muss eine Distanzierung her und deshalb fordert er eine Demokratieerklärung, die jeder Student unterschreiben soll.
Jeder Student, der sich an der Universität einschreibt, muss ja seinen Studienplatz auch annehmen. Und in der Umsetzung würde er dann bei Annahme gleichzeitig auch eben eine Demokratieerklärung unterzeichnen beziehungsweise sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen. Die Allgemeinheit, die eben ein solches Studium finanziert, fußt auf der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Also warum sollte dann die Allgemeinheit für solche Leute, die die Verfassung im tiefsten ablehnen und dagegen arbeiten, das unterstützen.
Dahinter steht natürlich die Idee, dass im Grunde alle, die in studentischen Zusammenhängen aktiv sind, da vielleicht Hochschulpolitik machen, sich vielleicht auch kritisch mit G20 auseinandergesetzt haben an der Hochschule, dass die alle linksradikal sind und damit im Grunde diesen Mob unterstützt haben.
Dabei kann man auch gegen G20 sein, ohne linksradikal zu sein.
Das kann man sein, ja.
Ich sag dir das. Haben Universitäten denn tatsächlich Probleme mit linksextremen Hochschulgruppen?
Das mag im Einzelfall so sein, aber es ist jetzt nicht so, dass Linksextremismus ein ausgesprochenes Universitätsproblem ist. Nein, an den Unis gibt es beides, Links- und Rechtsextreme. Bei Linken heißen die dann eben, was weiß ich, antikapitalistische Internationale oder sowas. Bei Rechtsextremen heißen sie dann eben Burschenschaft XY. Also da kann es durchaus auf beiden Seiten sowas geben. Tendenziell, das stimmt vielleicht, ist das, was man so in der Hochschulpolitik wahrnimmt an den Hochschulen, eher links, das ist schon richtig, aber das ist eben auch eine Frage der Sichtbarkeit. Wer engagiert sich da? Wer klemmt sich dahinter? Wer verbringt sein halbes Leben auf der Aster-Ebene statt zu studieren? Es sind möglicherweise eher die Linken. Mhm. Und dagegen richtet sich dann wohl auch dieser Aufruf des RCDS-Vorsitzenden.
Welche und wie viele Gelder bekommen denn solche Hochschulgruppen?
Das ist so eine Vorstellung, die man hat, aber die bekommen gar keine richtigen Gelder von der Uni. Also es ist an den meisten Unis so, dass es dort so eine Satzung gibt und da kann man, wenn man Hochschulpolitik machen möchte, eine Gruppe gründen und muss dann im Grunde der Uni anzeigen, hier sind wir, uns gibt's. Wir könnten jetzt eine Ralf-Armin-Hochschulgruppenliste gründen an unserer Uni und sagen, da sind wir wollen mit bei den Wahlen zum Beispiel antreten und wenn wir jetzt nicht was Verfassungsfeindliches vorschlagen oder zu Straftaten direkt aufrufen, dann ist es eben so, dass die uns erstmal akzeptieren und damit sind wir dann in so einem Status, dass wir zum Beispiel Räume bekommen können, wenn wir eine Veranstaltung machen wollen oder sowas oder eben auch mal Plakate aufhängen dürfen oder so, aber direkte Gelder würden wir dadurch nicht kriegen, deshalb machen wir das glaube ich auch nicht.
Gibt ja auch unpolitische Gruppen, Radiogruppen.
Gibt es auch Radiogruppen.
Natürlich. Jetzt sagt ja dieser Jenovan Krishnan, die Hochschulen müssten härter durchgreifen. Was sagen denn die Unis selber?
Ja, er sagt da richtig, wir brauchen eine wirklich knallharte Linie und zieht nochmal diese Verbindung zwischen Hochschulen, Hochschulpolitik, hochschulpolitischen Vertretern auf der einen Seite und den G20-Straftätern auf der anderen.
Also die Vorkommnisse in Hamburg beim G20-Gipfel beziehungsweise auch Vorkommnisse wie vergangene Woche an der Ruhr-Universität in Bochum, dass Redner unterbrochen werden. Das ist ja die Spitze des Eisbergs. Es ist Fakt, dass wir an den Hochschulen offen extremistische beziehungsweise verfassungsfeindliche Strukturen haben. Man hat da zwei Möglichkeiten. Entweder man verharmlost das und lässt das unter den Teppich kehren und geht nicht darauf ein. Oder man versucht eben Extremismus an der Wurzel zu packen und der Vorschlag einer Demokratieerklärung ist einer dieser Möglichkeiten.
Die Unis, ich habe da nachgefragt mal so bei ein paar, die geben sich da relativ gelassen. Die sagen, naja, diese Forderungen, die sind halt wirklich abstrus und der Zusammenhang ist ein bisschen konstruiert. Und ein Unisprecher sagte mir sogar, das wäre so ähnlich, als würde man jetzt von jedem, der in die CDU eintreten will, verlangen, dass er erstmal unterschreibt, ich liebe und achte und ehre die deutschen Steuergesetze. Nur weil es vielleicht mal irgendjemanden gab, der als CDU-Mitglied Steuern hinterzieht. überzogen hat. Also dieser Zusammenhang sozusagen Student und Links und deshalb gleich gegen G20 und Demokratie, das ist natürlich Quark.
Hat denn die Forderung von Jedwan Krishnan dann überhaupt irgendeine Chance auf Umsetzung?
Nee, null. Also einfach gar nicht. Das ist reines, aus meiner Sicht, reines Wahlkampfgetöse. Bundestagswahl steht vor der Tür. Vielleicht gibt es irgendwo gerade Hochschulwahlen, das weiß ich nicht genau, wo er nochmal seinen Verband ins Gespräch bringen will. Das ist aus meiner Sicht wirklich nur populistisches Blabla.
Armin Himmelrath über einen Vorschlag, dass Studenten in Zukunft eine Demokratieerklärung unterschreiben sollen. Die These von Jedwan Krishnan ist, dass Studenten ganz oft links- oder linksextrem sind und sich deswegen zur Demokratie nochmal bekennen sollten.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Gespaltene Gesellschaften sehen wir in den USA, in der Türkei, im Vereinigten Königreich. Ganz oft so 50-50, ne? Ungefähr die Hälfte wollte den Brexit oder die Hälfte wollte Trump oder die Hälfte wollte die türkische Verfassungsänderung. Wie ist das bei uns in Deutschland? Die Studie Next Germany hat sich ja ungefähr damit beschäftigt und die kommt auch zu dem Ergebnis, dass sich unsere Gesellschaft immer weiter spaltet. Ein Autor der Studie ist Christian Schuld vom Zukunftsinstitut aus Frankfurt am Main. Herr Schuld, wie sieht der Gesellschaftswandel denn bei uns aus, den Sie in Ihrer Studie erkannt haben?
Ja, was wir tatsächlich beobachten und belegen konnten, ist das, was viele im Lande, in der Gesellschaft schon spüren, nämlich, dass die Gesellschaft gespalten ist. Und wir haben in der Studie belegen können, zum einen, dass diese Spaltung vorhanden ist, dass sie sich auch im zeitlichen Verlauf in den vergangenen Jahren immer stärker gezeigt hat, und zwar so stark, dass man heute sagen kann, die Menschen in Deutschland leben tatsächlich in zwei großen Wertewelten oder auf zwei Werteinseln, die kaum noch Kontakt zueinander haben. Die kann man als die Ichlinge und die Wirlinge bezeichnen eigentlich. Also die einen haben sozusagen das Bedürfnis nach Selbstentfaltung, nach persönlicher Ausgestaltung des Lebens und nach Abwechslung. Also sie kommen gut klar mit der gesellschaftlichen Komplexität, die im Zeichen der Vernetzung stark ansteigt. Die anderen, die Wirlinge, sind dann diejenigen, die schlecht mit dieser Komplexität zurechtkommen und die sich eher zurücksehnen nach einem oder auch in der Zukunft die Vorstellung haben, ein verbindliches Wir, dem sie angehören, Sicherheit, Solidarität, Stabilität. Das sind eigentlich diese gegensätzlichen Werte, die sich da jetzt herausgebildet haben.
Was sind die Ursachen für diesen Wandel?
Ja, die Ursachen ist vor allem, dass die Gesellschaft sich stark weiterentwickelt hat, also die gesellschaftliche Evolution im Zusammenhang mit der Vernetzung, wie schon angesprochen, die sorgt eben für eine stark ansteigende Komplexität, und zugleich sorgt die digitale Vernetzung ja auch dafür, dass man sich in seiner eigenen Wertewelt dann sehr gut einrichten kann auch. Das macht es auch sehr einfach für beide Gruppen, einander wechselseitig dann dafür verantwortlich zu machen, was im Leben und in der Gesellschaft alles schiefzulaufen scheint. Und die Folge dessen ist dann eben, dass wir tatsächlich eine Art politischen Stillstand haben, weil sich beide die Schuld in die Schuhe schieben und letztlich der Mut zur Veränderung dabei auf der Strecke bleibt.
Das Aber ist das Problem. Ist das so? Also politischer Stillstand? Also wenn wir jetzt mal weitergehen, das hört sich ein bisschen für mich an. Sie haben ja gerade selber gesagt, das sind Dinge, die wir alle spüren, dass es eben diese Spaltung gibt. Das ist doch in den USA, wenn wir mal in die Zukunft denken, nicht anders. Und die haben, da würde ich jetzt mal behaupten, haben die Wirlinge einen Präsident Trump gewählt. Insofern passiert doch da politisch etwas, was eventuell hier auch irgendwann passieren kann.
Es passiert natürlich etwas. Es passiert nicht unbedingt etwas zum Guten, sondern da gerade an den USA sieht man ja, dass die Spaltung dort ganz stark vorangetrieben wird. Aber was interessant ist und was wir auch in der Studie gesehen haben, ist, dass sich hinter dieser Spaltung eigentlich trotzdem quasi unter dem Radar der öffentlichen Wahrnehmung schon so etwas wie eine Vorwärtsbewegung abspielt. Das ist nämlich das, was diese beiden gespaltenen Gruppen trotz allem verbindet. Denn beide wollen ja die Verhältnisse verändern. Und es gibt tatsächlich so etwas, und das lässt sich auch statistisch belegen anhand der Datenerhebungen, das umfasst ca. 20% der deutschen Gesellschaft in dem Fall, die ein neues Gesellschaftskonzept leben, das wir als progressives Wir bezeichnet haben, also quasi eine Synthese aus dieser Ego- und der Wir-Welt. Mhm. Und das haben wir auch in der Studie nachgezeichnet, in einer Vielzahl von selbstorganisierten Projekten, Initiativen, NGOs und so weiter, die jetzt schon selber eben die Dinge in die Hand nehmen, natürlich auch auf Basis der digitalen Infrastrukturen, die dafür zur Verfügung stehen.
Also würden Sie sagen, da entwickelt sich gerade schon was, vielleicht sogar was Gutes, und man muss dieser Entwicklung der Spaltung gar nicht unbedingt entgegensteuern, sondern das geht vielleicht, das Problem, wenn man es als Problem anerkennen würde, löst sich von alleine irgendwann?
Also sicherlich ist das etwas, was auch von alleine weiterwirken wird. Aber was die Politik jetzt zu tun hat, das ist nämlich genau abgesicherte Räume zu schaffen, in denen Menschen es überhaupt ermöglicht wird, diese Selbstinitiative, diese Eigeninitiative, dieses Engagement zu verwirklichen. Denn der Wunsch danach ist vorhanden. Nur die Möglichkeiten, das umzusetzen und auszuleben, die sind noch nicht so, dass sich das wirklich in größerem Stil, wie es auch für die weitere gesellschaftliche Entwicklung notwendig wäre, wirklich schon darstellen kann.
Christian Schuld vom Zukunftsinstitut Frankfurt am Main über die Studie Next Germany.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Die hier, die kennt ihr alle. Da lächelt Anke van der Weyer. Großer
Fan. Ich
mag
sie, ja, ich finde sie gut.
Beyoncé. Ach, es gibt neue Beyoncé-Stories. Wir sehen ja Beyoncé gerne mal bei Instagram, haben auch das meistgelikte Instagram-Foto ever gesehen. Das war das, als sie schwanger war, ne? Mit den Zwillingen.
Genau, jetzt gibt es ja schon Neues. Da zeigt sie ihren Bauchnabel, ob der jetzt gefotoshoppt ist oder nicht. Da sind auch die Zwillinge drauf und so. Immer viel los bei ihr.
Jetzt macht ein neues Foto, ja, das ein Skandal möchte ich nicht sagen, aber zumindest reden Menschen drüber.
Hinterlässt aber auch ein großes What the fuck.
Ja, ist aber nicht von ihr das Foto, ne?
Genau, es ist ein Foto von einer Wachsfigur von ihr. Die steht nämlich in der chinesischen Dépendance von dem Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds. Und auf Twitter wird gerade diskutiert, wie ähnlich diese Wachsfigur Beyoncé denn wirklich sieht. Also du hast das Foto ja auch vor dir.
Ja. Was findest du?
Ich habe auf den ersten Blick gedacht, es ist Katy Perry, weil sie ist sehr weiß. Es ist eine sehr, sehr weiße Beyoncé mit sehr wenig Hüfte.
Ich habe gedacht, Shakira.
Ja, Shakira haben viele vermutet. Lindsay Lohan ist auch gefallen, der Name. Mariah Carey, Britney Spears. Also eigentlich alle weiblichen weißen Popstars, die uns so einfallen. Nur halt nicht Beyoncé selber. Manche sagen aber auch, ich finde es richtig gut, wie sie da aussieht als Wachsfigur.
Na gut, super. Als weiße Wachsfigur. Beyoncé in China bei Madame Tussauds. Das war die Redaktionskonferenz. Anke van der Weyer sagt Tschüss und Ralf Günther auch. Bye-bye.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.